Über der Arktis summt und brummt ein Luftschiff. Sein Schatten zeichnet sich deutlich ab auf den endlosen Eisflächen, die unter den Fenstern der Passagierräume vorbeiziehen. In der Führergondel wendet der Funker den Kopf und sieht den Kapitän fragend an. »Die Stationen senden nicht mehr!« Kapitän Fechter gibt den neben ihm stehenden ersten Offizier einen kurzen Wink. Der erste tritt an die Karte und misst, legt dann die Hand an die Mütze. »In Ordnung, Herr Kapitän. Wir sind in der stummen Zone.« »Den letzten Wetterbericht.« Kapitän Fechter nickt ruhig zu der Meldung, die er nicht anders erwartet hat, und studiert den letzten Funkspruch der Wetterwarte von Guthab, den der erste ihm reicht. Der Funker tastet noch immer verwundert an seiner Apparatur herum, um womöglich eine Störung zu entdecken. Er fährt zum ersten Male auf der nördlichen Route und kennt noch nicht die Zone des Schweigens, die den Offizieren nur allzu gut bekannt ist, dieses Loch im Äther, das sich gürtelbreit über viele Meilen erstreckt. Für die Passagiere ändert sich nichts, sie merken nichts von der Zone des Schweigens, denn das Luftschiff gleitet ruhig und unverändert weiter seine Bahn. Die Menschen im Führerstand aber haben jedes Mal das Gefühl, als ob das Schiff ins Nirvana tauche. Die Stimmen der Welt schweigen plötzlich. Das Knacken und Summen im Empfänger hört auf, der Morseschreiber tickt nicht mehr. Stille. Lastendes, unheimliches Schweigen. Die Welt ist plötzlich versunken. Man kann weder senden noch empfangen in dieser Zone, wo alle Wellen durch physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Das ist die Stunde, in der Kapitän Fechter und Marius Holk, sein erster Offizier, jedes Mal die eisige Totenmacht der Arktis in den Gliedern fühlen. Denn sonst hat die Arktis ihre Schrecken verloren. Für den Erdenmenschen zwar sind diese Eiswüsten immer noch unheimlich und gefahrdrohend. Für den Mann, der mit Hundeschlitten in sie einzudringen versucht, ein Pünktchen in der Unendlichkeit des Nordlandes. Für das Schiff, das zwischen knirschenden Schollen eingeklemmt, jeden Augenblick zerdrückt werden kann, wie eine Laus zwischen den Fingern. Der Luftfahrer aber schwebt erhaben über der Eiswüste, den tief unten lauernden Gefahren entzogen. Für ihn ist die Arktis ein Ausflugsgebiet geworden, eine Sensation, die man vom sicheren Port, das heißt vom bequemen Korbsessel der Passagierkabinen aus, genießt. Man sieht nur das Gigantische, das Wildgewaltige der Natur und braucht sich nicht um die Gefahr zu kümmern, die da unten in ihr schlummern. Die Stewards servieren den Kaffee und den Tee, die elektrische Heizanlagen verbreiten wohlige Wärme, und wenn sich Wolkenmassen heranballen oder Böen aufspringen, nun, dann ändert der Kapitän den Kurs oder lässt das Schiff ein paar hundert Meter höher steigen, bis man dem Wetter entronnen ist. Hier in der Zone des Schweigens aber empfinden die Offiziere jedes Mal den Schauer der Arktis, das Schweigen. Es ist, als ob selbst das Brummen der Propeller hier um einen Ton dunkler und drohender geworden sei. Die Gedanken kreisen eigensinnig um bange, drückende Vorstellungen. Wenn eine Böe hier das Schiff niederdrückt, wenn ein plötzlicher, ernsthafter Motorschaden zwingt, hier in der Eiswüste niederzugehen, hier, wo das Schweigen des Todes herrscht, wo man keine Nachricht geben, keine Hilfe herbeirufen kann, dann ist man trotz aller wundersamen technischen Hilfsmittel, mit denen der moderne Luftriese ausgestattet ist, genauso einsam und arm wie die Polarfahrer früherer Zeiten, die da unten, ein armseliges Nichts in der endlosen Weite, mit der Arktis um ihr Leben rangen, abgeschnitten von der Welt, umschlossen von Eis und Schweigen. Die Augen der Offiziere im Führerstand werden dann gespenstisch wach, die Nerven spannen sich. Erst wenn dann die wieder aufspringenden Stimmen der Welt im Empfänger anzeigen, dass man den Totengürtel passiert hat, zieht die Gelassenheit wieder ein in diese Männer, die für Schiff und Passagiere die Verantwortung tragen. Ablösung! Der kleine, geschmeidige zweite Offizier erscheint frisch gewaschen und gestriegelt im Führerstand und wechselt mit dem abzulösenden ersten den üblichen militärisch knapp.